Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Stefan Detjen begrüßt Sie zu einem weiteren Gespräch in der Reihe Wehrhafte Demokratie. Wir fragen, wie sich Demokratien gegen die Anfechtungen schützen, denen sie in unserer Zeit ausgesetzt sind, durch Populisten und illiberale Autokraten, durch innere Sinn- und Orientierungskrisen oder auch durch rohe Gewalt und Krieg. Wie die Ukraine. Als Wladimir Putin am 24. Februar letzten Jahres zum brutalen Angriffskrieg gegen das Land ansetzte, haben die meisten Beobachter im Westen unterschätzt, wie erfolgreich sich die Ukraine dagegen zur Wehr setzen würde. Was sind die Gründe dafür? Warum gelingt es den ukrainischen Streitkräften und der Bevölkerung, dem massiven Angriff einer nuklear bewaffneten Übermacht so lange und erfolgreich zu widerstehen? Und was können wir von dieser Wehrhaftigkeit der Ukraine lernen? Der Politikwissenschaftler und Berater Nico Lange ist dem in einer interessanten Studie unter dem Titel How to Beat Russia nachgegangen und er bringt dabei durch seine eigene Berufslaufbahn eine ungewöhnliche Vielfalt von Erfahrungen und Perspektiven ein. Nico Lange diente als Zeitsoldat der Bundeswehr in NATO-Stäben, nahm an Auslandseinsätzen auf dem Balkan teil. Er lehrte und forschte in St. Petersburg in Russland und leitete die Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kiew sowie in Washington D.C. Seit 2018 war er ein enger Mitarbeiter von Annegret Kramp-Karrenbauer, zunächst in der Parteizentrale der CDU, dem Konrad-Adenauer-Haus, und dann als Chef des Leitungsstabes im Bundesverteidigungsministerium. Heute ist er Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz und jetzt Gast in den Deutschlandfunk Kulturfragen. Herzlich willkommen, Nico Lange.
Hallo, Herr Dittchen.
Nicht ganz alltäglich, in einer Kultursendung mit einem Experten für das Militärische zu sprechen. In Ihrer Studie, Herr Lange, geht es um Themen wie Jagdkampf, Drohnen, smarte Artillerie, aber auch um militärische und gesellschaftliche Mentalitäten, um soziale Netzwerke in der Ukraine, die ihre Ursprünge in der Demokratiebewegung des Euromaidan haben. Würden Sie das, was Sie als Wehrhaftigkeit der Ukraine modellhaft beschreiben, auch als eine Kultur des Militärischen beschreiben?
Es ist die Kultur der ukrainischen Zivilgesellschaft, die sich überträgt auch in das ukrainische Militär. Und es sind gerade diese gesellschaftlichen Faktoren, auch die kulturellen Faktoren, die die Ukrainer so zusammenschweißen und die letztlich auch dazu beitragen, dass die Ukraine diesem Angriff standhalten kann. Und dieser Krieg wird nicht durch die westlichen Waffensysteme gewonnen oder durch die technischen Leistungsdaten dieser Systeme, sondern durch die Ukrainerinnen und Ukrainer, durch ihre spezielle Herangehensweise und durch etwas, was ich gesamtgesellschaftliche Verteidigung nennen würde. Und da spielt eben die Kultur der ukrainischen Zivilgesellschaft eine ganz große Rolle.
Sie sagen jetzt gesamtgesellschaftliche Verteidigung. In Ihrer Studie sprechen Sie von totaler Verteidigung, Total Defense, die alle Bereiche der Gesellschaft mobilisiert. Zumindest ich bin da erstmal zusammengezuckt und Sie wissen natürlich, welche Assoziationen da geweckt werden. Muss man sich rhetorisch in die Nähe der Rede vom totalen Krieg begeben, um diese Wehrhaftigkeit der Ukraine richtig zu beschreiben?
Es ist ganz einfach zu erklären, dieser englischsprachige Begriff von Total Defense ist ein stehender Begriff, wenn es um Verteidigungsfragen geht. Und zum Beispiel in skandinavischen Ländern wie in Schweden war das früher ein sehr, sehr ausgeprägtes Konzept. In Finnland ist es das bis heute. Und da geht es eben darum, dass die Verteidigung des Landes eine Aufgabe für den gesamten Staat und für die gesamte Gesellschaft ist, nicht nur der Streitkräfte. Aber die deutsche Entsprechung, die ich auch hier verwende in diesem Gespräch, ist gesamtgesellschaftliche Verteidigung, die es, glaube ich, ganz gut trifft.
Erklären Sie uns vielleicht einfach mal, wie Sie vorgegangen sind bei dem, was Sie da untersucht haben. Sie sprechen gut Ukrainisch, sind sehr gut vernetzt in der Ukraine. Mit wem haben Sie gesprochen? Wie haben Sie Ihre Analyse angelegt?
Ich bin ja mit dem Umstand konfrontiert worden, dass ich 6 Jahre in der Ukraine gelebt habe, dort sehr viele Freunde und Bekannte habe und all diese Freunde und Bekannten, die mussten sich entscheiden am 24. Februar 2022. Wollen sie gehen? Wollen sie bleiben? Wollen sie sich freiwillig melden für die Streitkräfte? Wollen sie anders helfen bei der Verteidigung ihrer Städte, ihrer Heimat, ihres Landes? Und was ich gesehen habe, war, dass alle, die ich kenne in der Ukraine, sich eingebracht haben. Und dass jeder eine Aufgabe gefunden hat bei der Verteidigung des Landes. Und das geht vom Softwareentwickler bis zum ehemaligen Restaurantbesitzer oder zu Betreuung von traumatisierten Soldaten, aber auch dem Weitergeben von grundlegender medizinischer Ausbildung, die man zum Beispiel hat. Und wenn man sieht, was passiert ist in den ersten Wochen des Krieges insbesondere, wo ukrainische Städte angegriffen worden sind von starken militärischen Einheiten aus Russland, dann hat man dort sehen können, dass die gesamte ukrainische Gesellschaft nicht geflohen ist, sondern da geblieben ist in diesen Städten, Widerstand geleistet hat, aber gleichzeitig auch das zivile Leben weiter organisiert hat. Ja, der öffentliche Nahverkehr hat weiter funktioniert. Die Leute sind zur Arbeit gegangen, auch wenn sie vom Krieg bedroht waren. Das klingt für uns paradox, aber diese Resilienz, das hat mich interessiert. Und deswegen habe ich für diese Studie gezielt Leute interviewt. Ich habe sehr lange Gespräche geführt mit verschiedenen Personen in der Ukraine, um der Sache auf den Grund zu gehen, um herauszufinden, was braucht man eigentlich, um sich als Gesellschaft insgesamt zu verteidigen? Welche Fähigkeiten braucht man? Was muss man üben? Was muss man können? Und wie kann man das als Politik organisieren? Und was können wir davon lernen in unseren Gesellschaften, wo es, glaube ich, ja auch darauf ankommt, sich für kollektive Verteidigung wieder besser aufzustellen. Und da kann man eben aus meiner Sicht von der Ukraine viel lernen.
Aber jetzt hat das ja in der Ukraine einen mehrjährigen Vorlauf, der mindestens bis ins Jahr der Annexion der Krim und der kriegerischen Auseinandersetzungen im Donbass reicht, also bis ins Jahre 2014. Das ist ja eine entscheidende Phase gewesen, in der Sie auch Ursachen und Erklärungen für diese Wehrhaftigkeit finden. Was ist da geschehen? Was hat sich da in der Ukraine ausgeprägt in diesen Jahren?
Sie haben recht, das Jahr 2014 hat vieles verändert für die Ukrainer und sie haben die 8 Jahre bis zum russischen Angriff genutzt, um sich vorzubereiten. Aber zuvor gab es schon ein sehr ausgeprägtes Verständnis aller Ukrainerinnen und Ukrainer, übrigens über Generationen weitergegeben, dass es sich lohnt, für Freiheit zu kämpfen und dass Freiheit ein Wert ist, für den man nicht nur rhetorisch einsteht, sondern für den man im Notfall auch mit seinem eigenen Leben bereit sein muss, einzustehen. Das ist etwas, das haben die Ukrainer mit anderen Mittelosteuropäern gemeinsam, die lange unter sowjetischer Unterdrückung waren oder auch Unterdrückung durch andere. Und das ist etwas, das uns in Deutschland schwerfällt zu verstehen. In Deutschland ist die Freiheit mehrfach den Deutschen geschenkt worden. Sie haben sie nicht mit ihrem eigenen Leben erkämpfen müssen. Also da gibt es ein ganz grundsätzlich anderes Verständnis von Freiheit und von Freiheitskampf. Die Ukrainer haben seit 2014 insbesondere in ihrer Gesellschaft horizontale Strukturen aufgebaut, Freiwilligennetzwerke, die nicht nur die Streitkräfte unterstützt haben, sondern die sich auch gegenseitig in den unterschiedlichen Regionen unterstützen, die Spenden sammeln, Ausrüstung sammeln, die aber auch Wissen weitergeben. Die Ukrainer haben aber auch politische Entscheidungen getroffen, dass zum Beispiel Menschen, die Bürgermeister großer Städte sind oder Gouverneure von Regionen, ähnlich wie Ministerpräsidenten bei uns, dass die unbedingt bestimmte Ausbildungen erhalten müssen, dass die üben müssen, wie man sich in Krisen- und Kriegssituationen verhält. Und wenn Sie das mal vergleichen mit einer Flutkatastrophe in Deutschland, wo man den Eindruck hatte, das ist nicht wirklich geübt, die Leute wissen nicht wirklich, wie sie sich in solchen Situationen verhalten müssen, da sehen Sie schon, allein dieses Üben und diese Qualifikation durch spezielle Trainings macht einen großen Unterschied, wenn dann so eine reale Situation kommt. Also da ist schon eine ganz konkrete Lehre.
Und dann ist es interessant zu sehen, welche Rolle digitale Techniken dabei spielen. Auch ganz einfache, für jeden nutzbare Apps werden da genutzt, sind weit verbreitet zur Erfassung von militärischen Zielen, zu deren Bewertung. Drohnen, auch ganz einfache kommerzielle Drohnen, spielen eine zentrale Rolle. Wie verändert dieser Krieg die Militärtechnologie?
Ja, die Ukrainer sind bekannt dafür, dass sie gut sind in Improvisation, dass sie pragmatisch sind. Und in einer solchen Situation, wo man seine Heimat verteidigen muss, da nutzt man alles, was verfügbar ist. Und es ist faszinierend zu sehen, was die Ukrainer erfinden und wie innovativ sie sind. Nicht nur mit kommerziellen Drohnen, die man nicht nur benutzt, um zum Beispiel den Feind zu beobachten, sondern Drohnen werden auch genutzt, um Minenfelder zu kartografieren, um Infrastrukturen zu überwachen, aber auch um in abgeschnittene Gebiete zum Beispiel Versorgung zu bringen. Und ständig werden neue Dinge erfunden, was man mit diesen Drohnen tun kann. Und alle digitalen Technologien, die verfügbar sind, werden genutzt für diesen Krieg, bis hin dazu, dass man Services wie YouTube nutzt, um sich gegenseitig beizubringen, wie man Waffensysteme oder aus dem Westen gelieferte Hilfsgüter benutzen kann. Und das ist schon etwas, was man sich bei uns genau angucken muss, weil wir dazu neigen, sehr kompliziert, sehr langwierig eigene Dinge entwickeln zu wollen, die dann sehr lange dauern, sehr teuer sind, die dann am Ende nicht so richtig funktionieren. Und dieser Pragmatismus und diese schnelle Innovation, die die Ukrainer an den Tag legen, die muss, glaube ich, uns auch inspirieren für unsere militärische Modernisierung.
Aber trotzdem sehen wir jetzt, dass die ganz entscheidende Größe auch in diesem Krieg zurzeit wieder die ganz klassischen Größen der Kriegsführung sind, Munitionsvorräte vor allem. Der Westen strengt sich jetzt an, klassisch Munitionsfabriken wieder aufzubauen und die Produktion von Artilleriegeschossen zu beschleunigen. Aber es geht auch um alte Kampftechniken. Sie sprechen von einer Renaissance des Jagdkampfes. Also da ist auch etwas von der Rückkehr zu alten militärischen Techniken, Tugenden.
Das macht es kompliziert, weil man viele neue Dinge tun muss oder neue Dinge mit alten kombinieren kann. Und gleichzeitig aber bestimmte militärische grundsätzliche Dinge weiter betreiben muss. Also man kann nicht alte Dinge aufgeben, um neue zu tun, sondern man muss alles gleichzeitig machen. Das ist ganz sicher auch für Ausbildung und für Auswahl von Personal eine große Herausforderung. Die Ukrainer haben den Vorteil, sie haben ein sehr hohes Bildungsniveau bei den MINT-Fächern, das wissen viele nicht, aber das Niveau dort ist höher als in Deutschland. Und die haben sehr viele gut qualifizierte Menschen in den Streitkräften, die vorher sehr anerkannte zivile Berufe hatten, häufig auch ein Studium, die sich freiwillig gemeldet haben, insbesondere seit 2014 und dann auch nach Kriegsbeginn. Also da ist ein sehr hohes Bildungsniveau, das sehr stark dazu beiträgt, dass die Ukrainer eben so kreativ und so agil mit all diesen Dingen arbeiten können. Klar ist, für Krise und Krieg braucht man Redundanzen, man braucht Vorräte. Und das ist für uns eine große Aufgabe in der Vorsorge. Nicht nur Munition, es geht ja zum Beispiel auch um extra Eisenbahnwaggons, aber auch um Personal, das zum Beispiel bestimmte Qualifikationen hat, um Züge zu beladen bei Nacht und zu entladen. Und da ist ja schnell dann auch die Frage, wer zahlt eigentlich für diese ganzen Dinge, wer hält dieses Personal, die extra Kapazitäten vor. Aber man sieht, man ist widerstandsfähig in der Krise, wenn man eben diese Redundanzen, diese extra Kapazitäten hat für den Fall, dass man sie braucht. Und die muss man bei uns, glaube ich, für Landes- und Bündnisverteidigung wieder neu aufbauen.
Und dann ist es interessant, wenn Sie schildern, wie das sozial alles funktioniert. Es geht viel um Kommunikation, um Organisation der Truppe, aber auch in der Gesellschaft. Sie schildern eine Armee, in der vieles nicht hierarchisch, sondern auch auf unteren Ebenen und in, wie Sie sagen, horizontalen Netzwerken entschieden wird. Sie sprechen von geradezu anarchischen Netzwerken, die in der Armee entscheidende Modernisierungen bewirkt haben. Anarchie und Kriegsführung, wie passt das zusammen?
Ja, zunächst mal passt es so zusammen, dass niemand erwartet, dass jemand etwas für einen tut oder dass der Staat die Probleme löst, sondern man kümmert sich selbst in seiner Gemeinschaft, in seinem Freundeskreis, in seinem horizontalen Netzwerk, das man hat. Die Ukraine hat eine besondere Geschichte, wo diese Netzwerke aufgebaut sind in der Zeit der Orangenrevolution, dann später beim Euromaidan und dann ab dem Jahr 2014. Und das ist auch der große Unterschied zwischen der Ukraine und Russland. Ein ganz, ganz großer kultureller Unterschied. Die Ukraine hat eine sehr aktive Zivilgesellschaft und nicht so eine Obrigkeitshörigkeit und Staatshörigkeit, wie man sie zum Beispiel in Russland findet. Diese Netzwerke sind stark darin, ganz schnell zu reagieren, sich Hilfe zu besorgen, materielle Unterstützung zu besorgen, auch Hilfe zu mobilisieren. Das sieht man ja auch bei uns. Auch Partnerschaften in Deutschland oder generell überall auf der Welt werden dadurch mobilisiert. Und es gibt eine permanente horizontale Kommunikation, die eben dazu führt, dass Anführer auf der mittleren Ebene Verantwortung übernehmen und ihre eigenen Entscheidungen treffen und dann darüber informieren. Und wenn man es mit der deutschen Behördenkultur vergleicht, wo man häufig den Eindruck hat, selbst Leute, die Führungspositionen haben, sind sehr darauf trainiert, möglichst alle Entscheidungen nach oben weiterzugeben, um bloß keine Verantwortung tragen zu müssen, sehen wir in der Ukraine eben das Gegenteil. Die Leute wollen die Verantwortung haben. Dadurch geht vieles schneller. Man kommt schneller zu Ergebnissen. Es ist nicht so eine Absicherungsmentalität, wie sie in großen Behördenstrukturen und in dieser Friedensbürokratie in Deutschland stattfindet. Auch davon müssen wir lernen.
Sie schildern das sehr positiv. Also ein Land, das flächendeckend in der gesamten Gesellschaft von Aufbruch, Kreativität, Tatkraft durchdrungen ist. Aber so ein Krieg hat eben auch eine andere Seite, die man weniger sieht. Was ist mit denen, die sich der Armee verweigern? Mit denen, die jetzt auch mit der zunehmenden Dauer des Krieges erschöpft sind, verletzt, versehrt an Körper und Seele, die nicht mehr können oder nicht mehr wollen? Wie geht diese Kultur damit um?
Also grundsätzlich habe ich kaum Ukrainerinnen und Ukrainer erlebt, die sich dem entziehen wollen. Es gibt einen sehr starken Zusammenhalt. Es gibt sicherlich auch einen gewissen sozialen Druck, aber es gibt vor allen Dingen ein Nationalgefühl.
Aber doch nicht nur einen sozialen Druck, der ist ja auch mit staatlicher Gewalt durchgesetzt worden. Da sind Gesetze erlassen worden, die es wehrpflichtigen, wehrfähigen jungen Männern verbietet, das Land zu verlassen. Es wurden Checkpoints eingerichtet, an denen auch die eigene Bevölkerung kontrolliert wird. Es wird immer wieder von Einschränkungen der Pressefreiheit und auch von Freiheitsrechten gesprochen. Also diese Demokratie, diese freiheitliche Demokratie zahlt ja auch einen Preis dafür.
Ich habe bei den Ukrainern nicht wahrgenommen, dass zum Beispiel die Einschränkung für Männer, das Land verlassen zu können, ein großes Problem ist. Ich habe viele Ukrainer erlebt, die ein schlechtes Gewissen hatten, dass sie nicht unterstützen können, wenn sie mal für 2 Tage die Eltern außer Landes gebracht haben oder an die Grenze gebracht haben. Also dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und dieses Gefühl, es geht jetzt ums Existenzielle und es geht um den Bestand unserer Nation, das schweißt die Leute schon zusammen. Was aber klar ist nach so einer langen Zeit des Krieges, es gibt insbesondere viele Soldatinnen und Soldaten mit den Erfahrungen dieser hochintensiven Gefechte, die traumatisiert sind. Die entsprechenden Krankenhäuser sind mittlerweile voll. Es gibt zivilgesellschaftliche Organisationen, die mittlerweile überfordert sind damit. Und es ist ein hoher Preis, den die Ukrainerinnen und Ukrainer zahlen. Und natürlich kommen auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer ins Nachdenken, wenn sie auf Facebook oder in anderen sozialen Netzwerken ständig erfahren, dass ihr ehemaliger Sportlehrer oder ihr Studienkamerad oder jemand aus dem eigenen Heimatort gefallen ist. Und diese Meldungen kommen eben ständig und das macht die Leute sehr betroffen und stellt natürlich auch die Frage, welchen Preis ist man bereit zu zahlen, um zum Beispiel Ortschaften zurückzuerobern. Also das ist eine ständige Debatte in der Ukraine. Insgesamt ist aber die Entschlossenheit vom ersten Tag an und auch heute sehr, sehr groß zu sagen, man muss das jetzt entscheiden, die Freiheit muss verteidigt werden, die Ukraine muss ihre Gebiete wieder zurückholen und vor allen Dingen, man darf die Verwandten, die Bekannten, die Freunde, die Landsleute nicht zurücklassen unter Folter und Vergewaltigung und Mord und russischer Unterdrückung.
Aber ist das nicht natürlich, dass diese Bereitschaft, sich anzustrengen, diese Wehrhaftigkeit eben doch zunehmend erschöpft wird? Und was kann, was muss ein Land, eine Gesellschaft, eine Politik tun, um diesen Kampfeswillen dann auch auf die lange Strecke, die dem Land möglicherweise noch bevorsteht, aufrechtzuerhalten?
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich wundere mich manchmal über so einige bei uns in Deutschland, die so tun, als wären sie die Betroffenen von diesem Krieg und als wären sie erschöpft. Und manchmal habe ich in Deutschland in Diskussionen den Eindruck, die Leute hier sind erschöpfter von diesem Krieg als die Ukrainerinnen und Ukrainer, die doch betroffen sind und das jeden Tag erleben und die einen Winter unter schlimmsten Bedingungen durchgestanden haben, in Kälte und ja, ohne Strom, ganz schwierige Lebensbedingungen in vielen Bereichen und die trotzdem weiter mit einem gewissen Optimismus und mit Kampfesmut daran gehen. Also ich glaube, wir sollten uns da nicht so stark sozusagen aus unserer Perspektive annähern, sollten da offen sein für die Perspektive der Ukrainer. Und da ist vollkommen klar, das zeigen ja auch alle Umfragen, trotz Erschöpfung, trotz auch Traumata, die es gibt, wird man da weiter kämpfen. Und man ist ja auch ermutigt dadurch, dass die russischen Streitkräfte bei weitem nicht so stark sind, wie das viele dachten. Und dass man auch Erfolge hat und dass man eben standhalten kann, wenn man zusammenhält. Das gibt den Ukrainern auch Mut.
Sie haben gerade von nationalen Zusammengehörigkeitsgefühlen gesprochen und auch das stellt sich ja aus einer gerade deutschen Perspektive möglicherweise nochmal ganz anders dar als aus einer ukrainischen, vielleicht auch insgesamt osteuropäischen Gefühle. Was für eine Art von nationaler Zusammengehörigkeit, von Nationalismus entsteht da gerade unter dem Druck von Putins Angriffskrieg in einem Land, das ja auch ganz ambivalente Erfahrungen, eine ganz ambivalente Vorgeschichte mit seinem Nationalismus hat, einem Nationalismus, der in der Vergangenheit ja auch ins Extreme, ins Rassistische, Antisemitische gegangen ist.
Ich habe in der Zeit, in der ich in der Ukraine gelebt habe und auch in den Jahren, in denen ich oft da war, das sind ja jetzt, ist ja ein Zeitraum von mehr als 15, fast 20 Jahren, den ich da überblicken kann, gesehen, dass es immer etwas gab wie einen Freiheitsdrang der Ukrainer, der sich auch von den Russen unterscheidet, dass aber die Entstehung der ukrainischen Nation und eines ukrainischen Nationalgefühls sehr viel mit der Euromaidan-Revolution und jetzt auch mit diesem Krieg seit 2014 zu tun hatten. Und iPhone-Hüllen mit dem ukrainischen Tresub, also mit dem Dreizack in den Händen junger Leute, habe ich erst nach 2014 in der Ukraine bewusst wahrgenommen. Also offenbar ist es so, dass Putin mit dem, was er macht, mit den Angriffen, mit der Annexion der Krim, mit den Angriffen im Donbass und jetzt auch mit diesem Krieg, das absolute Gegenteil von dem erreicht, was er eigentlich wollte. Nämlich er schafft oder er trägt dazu bei, dass sich eine ukrainische nationale Identität noch viel stärker formt, insbesondere auch in der jungen Generation. Und dass es überhaupt gar keine Chance mehr gibt einer irgendwie gearteten Annäherung oder Nähe zwischen der Ukraine und Russland. Das hat Putin mit seiner Politik erreicht. Die Ukraine hat es schwer gehabt als Nation. Nicht nur in der gesamten Zeit der Sowjetunion, sondern auch nach 1990. Und im Grunde sehen wir ja immer noch sowas wie eine schrittweise Abkopplung von der Sowjetunion und von diesem sowjetischen Erbe mit all dem Ringen, das da auch in der ukrainischen Gesellschaft damit verbunden ist. Mittlerweile ist es aber so, dass dieses ukrainische Nationalgefühl in der Mitte angekommen ist. Vor einigen Jahren hätte ich Ihnen recht gegeben, wenn Sie sagen, ja, das wird in manchen Stellen noch übertrieben mit der Sprache und mit so einem Nationalbewusstsein. Aber jetzt sind es ja gerade viele, die Generation Zelensky ist ja ein Beispiel dafür. Viele, die nicht so politisch waren bis zur Euromaidan-Revolution, die Russisch gesprochen haben im Alltag, die tragen jetzt sehr stark in der Mitte das ukrainische Nationalgefühl. Und da geht es nicht so stark um ukrainischen Nationalismus, da geht es um die Zugehörigkeit zu Europa, da geht es um Freiheit, da geht es um Selbstbestimmung, da geht es darum, sich nicht aus Moskau sagen lassen zu wollen, wie man zu leben hat. Und sehr stark geht es kulturell darum, dass man so leben will wie wir eben. Frei, in Wohlstand, man möchte sein eigenes Geschäft aufbauen, man möchte seine eigenen Entscheidungen treffen. Und da ist eben dieses russische, autoritäre, postsowjetische Modell ist extremst unattraktiv aus dieser Perspektive.
Aber wenn wir mal, Herr Lange, in die Zukunft schauen, muss sich Europa da nicht darauf einstellen, die Europäische Union, die diese Ukraine jetzt aufnehmen möchte, die den Prozess eingeleitet hat zur Aufnahme der Ukraine, dass sie noch viel stärker als in der Vergangenheit mit einer anderen Wertigkeit von nationalen Zusammengehörigkeitsgefühlen, von Nationalismus, von nationalen Selbstbehauptungen in Europa konfrontiert ist. Das ist ja eine Erfahrung, die wir in den letzten Jahren, aber gerade auch im Zeichen dieses Krieges auch in der EU gemacht haben, dass in Europa eben ganz andere Erfahrungen vorhanden sind und die Rolle der Nation, der Freiheitskämpfe der Nation, der Selbstbehauptung von Nationen eben eine ganz andere Rolle spielen, als wir das in einem aus deutscher Wahrnehmung postnationalen Europa gewohnt waren.
Ja, vielleicht müssen wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass Europa nicht unbedingt bedeutet, dass alle das so sehen wie die Deutschen. Man hat manchmal in der deutschen Debatte den Eindruck, dass wir etwas für besonders europäisch halten, wenn es unseren eigenen Vorstellungen entspricht. Aber ich glaube, was Nationalgefühl betrifft, könnte es auch so sein, dass wir Deutschen da eher eine Ausnahme sind. Und dass insbesondere für die mittelosteuropäischen Staaten das Thema Demokratie, Annäherung an die EU und Wiederentdeckung der eigenen Nationen ja zusammengehören, weil sie so lange unterdrückt worden sind. Diesen Konflikt gibt es ja schon länger, glaube ich. Nicht nur zwischen Deutschland, zwischen einigen europäischen Staaten und den neueren Mitgliedern der Europäischen Union. Und sicherlich ist auch in der Ukraine das Thema Wiederentdeckung und Identifizierung als Ukrainer und Ausgestaltung eines Verständnisses der ukrainischen Nation und die Entwicklung der Demokratie und die Annäherung an die EU, Prozesse, die miteinander verbunden sind. Wir Deutschen müssen, glaube ich, ein Verständnis dafür entwickeln, dass wir viele Partner haben in der EU und jetzt auch mit der Ukraine Beitrittskandidaten, wo das ein völlig selbstverständlicher Gedanke ist, dass man bei der Wahl zwischen Freiheit und Unterdrückung immer den Kampf für die Freiheit wählen würde. Also sowas wie lieber rot als tot, das gibt es eben nicht in mittelosteuropäischen Staaten und ganz sicher auch in der Ukraine nicht. Und da wird aber ein europäisches Verständnis, eine europäische Identität wird doch nur zusammenwachsen können, wenn wir Verständnis entwickeln und wenn wir auch sehr stark uns damit beschäftigen, wie eine gesamteuropäische Erzählung mit den Mittelosteuropäern eigentlich aussieht.
Also das zeigt, wie dieser Krieg, wie dieser Abwehrkampf, den wir in der Ukraine erleben, Europa prägen wird, wie er auch Europa herausfordern wird, als Herausforderung, aber auch als Chance zu lernen. Nico Lange, wir sind am Ende unserer Sendezeit angekommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Hinweis für die Hörerinnen und Hörer noch die Studie von Nico Lange, How to Beat Russia, was die NATO-Streitkräfte von der Verteidigung der Ukraine lernen können, kann man auf der Website von Nico Lange abrufen als PDF. nicolange.eu ist die Adresse, unter der Sie das finden. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank. Schöne Grüße an Nico Lange.
Gerne. Schönen Tag.